herzlich willkommen zurück zu Fitness im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und heute habe ich ein sehr interessantes Thema dabei. Und zwar geht es um die Frage, wie wir als Fitnessbranche gesehen werden in der Öffentlichkeit. Und ich war auch bei Meet the Top, bei der FIBO, viele Vorträge gehalten, wo immer wieder die Frage aufkam, hey, sind wir die Muckibude, sind wir die Pumperläden, sind wir der Gesundheitsanbieter, sind wir ein Gesundheitsdienstleister? Und dem Thema wurde tatsächlich jetzt auch wissenschaftlich mal nachgegangen und es ist eine neue Studie erschienen zum Image der Fitnessbranche. Und da habe ich einen ganz tollen Gast heute bei mir, die liebe Sarah Kobel. Deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Sarah.
Vielen Dank, hallo.
So, Sarah, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich bereits, aber vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen. Was muss man wissen, um Professor Dr. Sarah Kobel zu kennen?
Genau, also vielen Dank. Ich bin Sarah Kobel. Ich arbeite seit 2018 an der DRFBG, leite seit 2021 die Abteilung für Wissenschaft und Forschung. Und wir haben immer den Konsumenten im Fokus. Also wir machen Konsumentenverhaltensforschung, um zu erklären, wer eigentlich unsere Kunden sind, was sie wollen, was sie bewegt und wie wir sie bewegen können.
Okay. Und auch einmal eine kleine Einstiegsfrage, weil wir ja über das Thema Image der Fitnessbranche sprechen. Als du zum ersten Mal ein Fitnessstudio betreten hast und Mitglied geworden bist, wie war dein Eindruck vielleicht davor und nachdem du Mitglied geworden bist? Oder wann war das ungefähr? Weißt du das noch?
Das war so um 2012.
Ja.
Und damals habe ich mich im Vorfeld sehr unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich passe da vielleicht auch gar nicht hin. Und als ich dann da war, war es aber super. Also es war anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich war selbst in dieser Schiene, dass ich Vorurteile hatte, weil man so ein bisschen im Umfeld mitbekommt, ja, aber das sind die Leute und jene Leute und das ist eben ganz anders, als man vielleicht denkt, ja.
Okay, darf ich mal fragen, was waren das für, oder was für ein Bild hattest du von den Fitnessstudios?
Also ich hatte selbst ein bisschen zu viel Gewicht und hatte das Gefühl, da passe ich nicht hin, das sind nur trainierte Leute und ich werde schräg angeguckt. Also Okay. Der Klassiker tatsächlich und das ist also überhaupt nicht der Fall und es ist ja gut, wenn man den Weg geht, aber Es kostet Überwindung, ja.
Okay, aber sehr spannend, weil das ist auch genau das Thema, über das wir heute sprechen müssen. Und ich stelle vorab einmal noch eine Frage zur Einordnung. Wie würdest du denn selber das Studio, in dem du warst, deklarieren? Würdest du sagen, das ist eine Muckibude, das ist ein Gesundheitsanbieter, oder was war es denn? War das ein klassisches Fitnessstudio oder?
Genau, es ist ein Einzelstudio. Also ich bin heute noch dort Mitglied.
Okay.
Wir machen noch CrossFit nebenbei, aber bin auch dort Mitglied. Und die sind schon gesundheitsorientiert, würde ich sagen. Also eher in dem Bereich positioniert. Nicht ganz stark im Bereich Gesundheit, aber doch eher, würde ich sagen. Und also ist ein super freundlich, super offen. Du hast verschiedenste Zielgruppen und du hast wirklich gut qualifizierte Trainer.
Okay, sehr schön. Also dann ganz großes Lob ins Saarland zu dem Betreiber des Fitnessstudios. Okay, kommen wir mal zur Studie, die in dieser Form, glaube ich, erstmalig, zumindest ich habe keine andere Studie oder Unterlagen dazu gefunden, erstmalig durchgeführt wurde. Was war denn die Idee oder wie kam es denn auch dazu?
Also wir wissen ja, dass die Branche sagt, wir wollen Anerkennung als Gesundheitsdienstleister und aus der Bevölkerung kommt ganz oft, ja, aber seid ihr ja gar nicht. Ihr seid ja, ne, wie ich damals auch diese Ängste hatte, wie es dort sein kann, ja, ihr seid Muckibude, ihr seid irgendwie vielleicht Billiganbieter, also da kommt sehr viel Negatives. Ne? Fitness ist dann auch Qual für die Leute und da haben wir gesagt, okay, wir müssen relativ viel aufklären. Und aufklären können wir eigentlich nur, wenn wir wissen, wo wir tatsächlich stehen. Und das nicht nur aus unserer eigenen Perspektive, sondern wenn wir auch wissen, wie werden wir gesehen von den Leuten, die bei uns trainieren, aber vor allem von den Leuten, die noch nicht bei uns trainieren. Und dass wir da wirklich einen Status quo haben, haben wir gesagt, das untersuchen wir wissenschaftlich. Und erst dann können wir auch richtig angreifen, ja.
Okay. Bist du da mit gewissen Hypothesen oder Vorurteilen rangegangen an die Studie? Also hattest du schon so ein Bild, was rauskommen könnte? Oder hast du wirklich gesagt, nee, wir wollen wirklich bei Null anfangen, Nullmessungen, weißes Blatt Papier und schauen wirklich mal ganz sachlich, was kommt raus?
Genau, also Ideen hat man immer im Kopf natürlich, in welche Richtung es gehen kann. Aber wir wollten möglichst offen an die Sache rangehen, möglichst unvoreingenommen und es auch gar nicht lenken. Also wir haben sehr umfassend gefragt und auch viel mit offenen Fragen, damit wir gar nicht Gefahr laufen, dass die Leute vielleicht in irgendeine Richtung antworten, die wir irgendwie unbeabsichtigt vorgeben. Wir wollten einfach wissen, wie ist es tatsächlich im Gefühl, in der Wahrnehmung, ohne das zu beeinflussen.
Okay. Ich habe ja auch schon ein bisschen reingespingst, aber was vielleicht noch spannend wäre auch für die Zuhörer, wie ist denn die Methodik dazu oder was ist denn Gesellschaft oder was ist denn die Branche? Das sind ja jetzt so Begriffe, aber du kannst ja nicht mit einer Branche reden, du musst ja mit Personen reden. Magst du da uns ein bisschen aufklären, wie das gelaufen ist?
Auf jeden Fall. Also die Bevölkerung sind für uns alle Personen in der deutschen Bevölkerung, die aktuell keine Mitgliedschaft in der Fitnessanlage haben. Das haben wir bevölkerungsrepräsentativ gemacht, nach Alter und Geschlecht, mit einem Marktforschungsinstitut gemeinsam. Also wir hatten ein bisschen über 1000 Personen gefragt und eben, wie gesagt, nach Alter und Geschlecht repräsentativ, sodass wir auch sagen können, wir können tatsächlich für die Bevölkerung sprechen. Bei der Branche genauso, da sind wir nach Alter und Geschlecht repräsentativ für die Branche, wie es in den Eckdaten auch ausgewiesen ist, wie die Verteilung ist von Alter und Geschlecht. Also können wir auch sagen, wir können für die Branche repräsentativ Daten quasi, also haben wir Daten, können wir Antworten geben, auch von der Verteilung über die Anlagen, also Einzelkette, Special Interest, das haben wir auch. Und Betreiber, Führungskräfte, das haben wir über den DSSV befragt, das sind alle Personen, die irgendwie eine Führungsrolle haben, die in der Branche arbeiten, die wirklich von innen auf die Branche blicken, sind die Betreiber in unserer Studie tatsächlich, ja.
Okay. Also im Prinzip dann die Nichtmitglieder, was quasi die Gesellschaft ist, jetzt mal so als Bucket. Dann haben wir die Mitglieder, die eben die Mitglieder sind, die 11,7 Millionen, die wir in Deutschland haben. Und die Betriebe sind quasi die Inhaber und Führungskräfte.
Ganz
plus
genau.
Personal. Okay. Sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen wie, da gibt es ja diese Fernsehshow, wir haben 100 Leute gefragt, was hält sie gesund? Die Fitnessstudios.
Genau, ja. Ungefähr so, ja.
Bei den Nichtmitgliedern habe ich in der Studie noch einen sehr spannenden Aspekt gelesen. Und zwar hattet ihr da geschrieben, dass 46,5% schon mal Mitglied in einem Studio war, was ja ein bisschen erschreckend ist, dass die alle irgendwie wieder rausgegangen sind. Also ja, wir haben eine Fluktuationsrate, roundabout 30%. Aber dass wir, ich sag mal, fast die Hälfte der relevanten Bevölkerung, also ab 18 bis ins hohe Alter, schon Mitglied waren, ist schon, also fand ich ein bemerkenswerter Wert. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut, hat uns auch erstaunt. Aber teilweise lag das wirklich sehr, sehr lange zurück. Ne? Mhm. Wo man hat, also ich war, also gerade bei den älteren Leuten, die sagen, ich war vor 30 Jahren mal in einem Fitnessstudio, also die kennen die Branche, wie sie heute ist, eigentlich gar nicht mehr. Also das sind die Personen, die noch nie Berührungen hatten. Wir haben auch welche, die kürzlich Mitglied waren, aber das ist schon eine hohe Zahl. Also die Berührungspunkte sind auf jeden Fall mehr als man denkt.
Ja, also könnte man auch die Aussage treffen, dass da Menschen sind, die schon so lange nicht mehr bei uns waren, dass sie auch quasi ein falsches Bild von, also keine Ahnung, aus den 90ern, sage ich mal, hatten, wenn du da ein Fitnessstudio betreten hast.
Absolut,
das sah ja auch ganz anders aus, als wenn man heute in ein Studio reingeht.
Genau, aber die nehmen diese Stereotype eben noch mit und denken, das ist heute immer noch so und das ist das Problem, das wir haben in der Bevölkerung.
Ja, aber spannend, heißt ja dann im Umkehrschluss, wir sind jetzt irgendwo bei knapp 14% Reaktionsquote, also Anteil der Bevölkerung, die trainieren, das heißt auch 50% wäre möglich.
Rein theoretisch, ja.
Okay, dann, liebe Zuhörer, wir haben noch ein bisschen was vor uns, schaffen wir.
Werden wir
schaffen, das soll das Ziel sein. Kommen wir zur Studie an sich, wenn du genau einen Satz hättest, mit dem du das Image der Branche beschreiben könntest. Wie würde dieser lauten? Ich weiß, du hattest beim Aufstiegskongress schon einen Vortrag und du musst das alles runterraffen. Und jetzt frage ich dich nochmal mit einem Satz. Kannst du da eine Aussage treffen?
Ich würde sagen, dass aktuell ist es sehr viel ungenutztes Potenzial, aber sehr, sehr viele Chancen.
Okay, gut. Ja. Sehr, sehr diplomatisch.
Ja. Nee, also es ist wirklich so, dass wir viele Dinge haben, wo wir sagen, warum läuft das da so widersprüchlich? Warum läuft da eigentlich so vieles schief, obwohl wir es schon gut machen? Das ist ein Kommunikationsproblem, das ist ein Problem nach innen. Also wir haben wirklich unfassbar viel Potenzial, das wir einfach liegen lassen.
Mhm.
Das ist leider so.
Wir hatten, ihr hattet ja auch eingangs diese Frage gestellt, wie sieht man Fitnesstraining? Da wurde eine qualitative Antwort, sollte gegeben werden, die habt ihr, glaube ich, dann in positiv, negativ und so weiter eingeteilt. Genau. Und da hatte ich auch gesehen, bei den Mitgliedern 81,6% sagen es positiv, bei den Nichtmitgliedern ist nicht mal die Hälfte, 45%.
Ja.
Auch krasser Wert. Was haben die Leute da geantwortet oder was waren die Vorurteile oder Bedenken?
Das sind so ganz viele Ängste wie, das ist eine Qual, das ist anstrengend, ich kann das nicht, das ist zu anstrengend für mich, das ist teilweise auch, wo sie sagen, das ist Zeitraub, also Zeit, die für mich verschwendet ist, das gibt es tatsächlich auch. Wir haben, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, vor 3 Jahren eine Studie durchgeführt mit Bewegungsanfängern, also Leuten, die wirklich vom Bewegungsmangel betroffen waren und die hatten genau diese Ängste. Die haben gesagt, das ist zu viel, das ist Anstrengung, das ist Qual, das ist Schwitzen, das ist unangenehm und nach 4 Wochen hat sich das Bild komplett geändert. Mhm. Also das hat sich deutlich ins Positive gedreht, aber diese Hürde ist halt da und die Hürde ist eine riesen Eintrittsbarriere. Mhm.
Aber die haben das quasi gesagt, obwohl die nicht im Fitnessstudio sind, also die stellen sich das vor,
genau.
Dass es einfach super anstrengend ist und genau. Haben da ein Bild im Kopf?
Genau, die haben da so ein Bild im Kopf von irgendwelchen Leuten mit 200 Kilo auf der Handel und dass sie damit Kniebeuge machen müssen oder dass sie an diesen Geräten sitzen und schwitzen und das fast nimmer schaffen. Also das ist so ein Gefühl von, oh mein Gott, ich will mich nicht selbst so quälen müssen. Warum macht man das?
Okay. Ja,
das ist.
Und ich sag mal, den Punkt, den du hattest, wo du gesagt hast, du bist jetzt vielleicht körperlich damals jetzt nicht die, ich sag mal, die mit dem Astralkörper, sage ich mal, ja. Oder sagst, du passt da nicht rein. Ja. War das auch ein Argument, dass die Leute gesagt haben, ja, ich bin jetzt, also ich bin ja selber auch BMI, sage ich mal, jenseits der 25, wo man auch sagen würde, ja, okay, könnte auch anders sein, aber ich gehe trotzdem gerne hin. Aber bei vielen Menschen ist es ja auch anders, die halt sagen, ich fühle mich nicht wohl. War das auch ein Punkt, den du da häufig hattest?
Also das wird hier jetzt weniger genannt. Das sehen wir in anderen Studien, die wir durchführen, wo wir nach Barrieren fragen, dass das Schamgefühl eine extrem große Rolle spielt. Hier ging es jetzt mehr darum, was verbinde ich mit Fitnesstraining, und das waren eher so negative Dinge. Also gar nicht so, ich bin da nicht gewollt, sondern mehr so, möchte ich mir nicht antun. Also das war da eher im Fokus. Aber das sehen wir durchaus auch, dass man sagt, nee, da schäme ich mich, da werde ich angeguckt. Und wenn sie die Atmosphäre bewerten sollen, haben wir es tatsächlich auch gesehen, dass sie sagen, das sind zu viele Leute, die mich angaffen, da ist ein Klientel, wo ich nicht hin möchte, da kommt das wieder vor, wo sie sagen, das müsste ich einfach ändern, damit die Branche auch positiver wahrgenommen wird. Mhm. Also in den Köpfen der Leute, die nicht trainieren, die sagen, aber die Leute, die dort sind, die sind unangenehm und deshalb ist die Branche für mich unangenehm.
Okay, spannend. Und jetzt mal die Frage, das waren ja die Nichtmitglieder, die genau. Das gesagt haben. Was ist denn bei den Mitgliedern? Sagen die auch solche Dinge? Weil die machen ja das Training und ja. Training kann ja auch oder soll ja auch anstrengend sein auf gewisse Art, dass man Widerstand hat und Muskel wächst, Herz-Kreislauf-System verbessert wird. Wie sieht es bei denen aus, bei den Mitgliedern?
Also da siehst du hast ja vorhin angesprochen, die Antworten deutlich positiver. Es gibt natürlich auch ein paar, die sagen, okay, das Publikum ist vielleicht nicht so, wie ich es gern hätte in meinem Studio, aber ein Großteil der Antworten ist positiv, weil sie einfach sagen, ich spüre, das tut mir gut. Also der eine sagt, das ist so meine Me-Time, der andere sagt, ich brauche das einfach, Bewegung ist Leben. Das sind so ein paar O-Töne aus der Studie und man merkt, die spüren so richtig am eigenen Körper subjektiv, mir geht's besser, mir geht's körperlich besser, mir geht's geistig besser und das ist der Hauptteil der Antworten. Also ja. Das ist absolut positiv.
Ah, sehr cool. Du hast gerade Bewegung ist Leben gesagt, das ist ja Life is Movement von Eugen Sandow. Also das war ja mit einer der Pioniere der Fitnessbranche oder der Bodybuilding-Szene auch. Finde ich schön, dass sowas dann auch mal in den Kommentaren landet.
Aber das ist auch das, was die Leute spüren, ne? Also ja. Das ist super authentisch dann.
Okay. Gab es bei den Nichtmitgliedern, also wir reden jetzt Gesellschaft, die nicht im Studio Mitglied ist, gab es da Überraschungen für dich bei den Antworten? Also waren da Sachen dabei, wo du echt gedacht hast, so, okay, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet? Oder war das meiste so, wo man gedacht hat, ja, das sind eben die Stereotype und die werden da eben bestätigt?
Also das ja, das mit den Stereotypen, das war erwartbar, aber alle anderen Ergebnisse, muss ich sagen, haben uns auch überrascht. Was ich besonders, aber positiv überraschend fand, ist, dass viele gesagt haben, okay, wenn euer Personal gut qualifiziert ist, dann weiß ich, dass ihr Gesundheitsdienstleister seid. Und das wird man ja eigentlich jetzt von Nichtmitgliedern nicht erwarten. Also man wird ja denken, das ist komplett vorurteilsbehaftet. Das ist es bei vielen auch, aber die wissen, okay, Personal ist so der Dreh- und Angelpunkt, wenn man von Gesundheit sprechen kann oder eben nicht. Und dass das aus der Bevölkerung kommt, hat mich verwundert. Bei den Mitgliedern hätte ich gedacht, ja, die erfahren es am eigenen Leib, wenn die gut qualifiziert sind, geht es mir auch gut. Aber dass die Bevölkerung sagt, okay, wenn euer Personal gut ist, dann weiß ich, ihr könnt helfen bei Gesundheitsfragen. Das fand ich super positiv.
Okay, also das war schon mal, hat man ja schon mal einen Ansatzpunkt.
Absolut.
Sarah, zum Thema Personal würde ich gerne später nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Vielleicht vorher nochmal so ein allgemeines Thema, als du die Studie durchgeführt hast mit deinem Team. Hattest du da den Eindruck, dass, weil wir als Fitnessbranche sind ja schon so eine Bubble, also ich hab das oft auf Events, dass ich denke, okay, Fitness trifft sich mit Fitness und spricht über Fitness. Aber eigentlich sollten wir ja mal, keine Ahnung, Oma Erna fragen, was sie denn so denkt. Ja. War das auch so ein Punkt, den du in der Studie, also gerade, du hast ja auch die Stichprobe der Betreiber, also die Mitarbeiter und Führungskräfte und Inhaber. Ja. Hast du da den Eindruck, dass wir zu viel mit uns selber uns beschäftigen und gar nicht so weit über den Tellerrand rausschauen? Oder sind wir da reflektiert?
Also ich glaube, du hast das immer natürlich, dass du dich in diesem Kosmos bewegst und dass du auch eine Wahrnehmung hast, so, ne, was passiert um mich rum, und dass man natürlich auch selber denkt, man macht es gut. Aber ich muss sagen, die Antworten waren schon sehr reflektiert, teilweise auch sehr kritisch. Und was wir teilweise auch gemerkt haben, ist, dass die Gesundheitsanbieter sagen, naja, aber die Discounter sind schuld an unserem schlechten Image, und dass Discounter sagen, ja, aber wir positionieren uns so, wie wir das tun, wir machen nichts falsch, und dass du da so verschiedene Gruppierungen hast innerhalb dieser Betreiberperspektive. Und das ist gut und wichtig und ein ganz wichtiger Schritt, dass wir sagen, wir müssen uns mehr differenzieren.
Okay, aber gerade nochmal auch zu den Segmenten. Ihr habt ja auch in der Studie, hat man ja zu fast jeder Auswertung nochmal, also Betreiber einmal gesamt, und dann hat man ja Einzelkette und Special Interest.
Ja,
ne?
Genau.
Die waren aber alle relativ homogen, soweit ich das gesehen habe. Oder gab es da auch bei gewissen Items Abweichungen, wo man sagt, okay, im Kettensegment läuft was komplett anders als im Einzelsegment?
Nee, also die stufen sich schon relativ ähnlich ein. Also wenn ich immer auf das Thema Personal kommen kann, da gibt es Unterschiede. Da sagt das Kettensegment, okay, da sind wir einfach nicht so gut wie eine Einzelanlage oder eine Special-Interest-Anlage. Das sagen die schon sehr, sehr reflektiert. Aber ansonsten, wenn es um diese globalen Urteile geht, wie ist das Image, wie ist die Gesundheitskompetenz, da sind sie sich einig, dass wir da nur durchschnittlich sind, wenn ich es verraten darf. Ja.
Nur durchschnittlich ist
ja erlaubt. Tatsächlich, ja.
Das ist eine ernüchternde Erkenntnis. Möchte ich gleich auch nochmal dazu sprechen. Ich fand auch noch eine Sache spannend, das war die wahrgenommene Gesundheitskompetenz, und da war gab es da Skala 1 bis 5. Ich meine, bei den Nichtmitgliedern war die auch so ein bisschen über Durchschnitt, bei den Betreibern auch ein bisschen über Durchschnitt, aber bei den Mitgliedern war die am höchsten. Das heißt, im Umkehrschluss, die Mitglieder halten mehr von der Fitnessbranche als die Betreiber.
Ja.
Richtig?
Tatsächlich. Also ja, das waren, also wir waren, glaube ich, bei 3,68, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Also so Tendenz ins Positive, das haben wir gesehen tatsächlich. Es ist immer noch eher im durchschnittlichen Bereich, aber es hat einen positiveren Blickwinkel. Und es ist wirklich so, dass die Mitglieder sagen, hey, in dem Studio, in dem ich bin, einer hat gesagt, da arbeiten Leute, die haben Gesundheitsmanagement studiert, die können mir helfen und die betreuen mich gut. Und die spüren es im eigenen Leib. Betreiber sind kritisch, weil sie sagen, es gibt auch andere, die machen es nicht so gut. Also da geht es gar nicht so sehr um das eigene Urteil, sondern um das globale Urteil der Branche, und da ist man deutlich strenger, ja.
Okay, aber das ist doch fatal, oder? Wenn unsere Mitglieder, also unsere Kunden, schreiben uns eine höhere Gesundheitskompetenz zu, als wir uns selber oder unseren Teams und unseren Leuten, oder?
Ist absolut fatal, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Branche ja Anerkennung will als Gesundheitsdienstleister, und dann sagt sie ja aber, Gesundheitskompetenz ist nur durchschnittlich, und das zeigt, dass wir wirklich noch viel, viel tun müssen, ja.
Okay. Kommen wir auch gerade nochmal auf das Thema Wahrnehmungslücke. Also im Prinzip war das der Grundgedanke der Studie, Fremdbild, also Gesellschaft versus Selbstbild, Mitglieder und Betriebe. Und da lass uns da mal bei der Gesundheitskompetenz bleiben oder der wahrgenommenen oder zugeschriebenen Gesundheitskompetenz. Und da hattet ihr auch Krankheitsbilder abgefragt, also auch orthopädische Krankheitsbilder wie Rückenschmerzen als beispielsweise. Genau. Und da, wenn man die Nichtmitglieder, also die Gesellschaft betrachtet, schreiben die Menschen uns oder den Trainern nur eine überschaubare Gesundheitskompetenz zu oder nur ein überschaubarer Anteil. Magst du das vielleicht mal kurz ausführen, was wie da die Ergebnislage war?
Also was wir gesehen haben, ist, sie wissen, dass das Training an sich bei Rückenschmerzen helfen kann. Ja, also da ist man sich relativ einig, da streift man so den Mittelwert von 4 knapp drunter. Also auch die Bevölkerung weiß, wenn ich regelmäßig trainiere, hilft mir das bei orthopädischen Gesundheitsproblemen. Und dann haben wir gefragt, wer hat denn die Kompetenz? Und da sind bei Mitgliedern, ich glaube irgendwie ein bisschen über 10%, ich kann es nicht auswendig sagen, aber sehr, sehr wenig. Also man sagt, ja, das Personal in Fitnessanlagen kann mir da eher nicht helfen, denen traue ich die Kompetenz nicht zu. Bei Sport- und Bewegungstherapeuten, ja, da gibt es einen Vertrauensvorschuss, der ist extrem hoch, da sind wir bei 2/3 in der Bevölkerung, die sagen, denen traue ich das zu, aber dem Personal in der Trainingsbetreuung, da ist man sehr, sehr skeptisch.
Okay, und ihr hattet auch den Sport- und Bewegungstherapeuten, glaube ich, mit drin als eine Gruppe der Mitarbeitenden im Studio.
Genau.
Wie wurde der bewertet?
Also das war 2/3, die gesagt haben, denen traue ich die Kompetenz zu.
Okay, denen das war der.
Einfach, genau, du hast einen Vertrauensvorschuss, weil du sagst, ja, das ist ein Therapeut, der geht anders da dran als ein Fitnesstrainer. Und in den Köpfen der Menschen kommt es gar nicht vor, dass ein Fitnesstrainer aber auch medizinische Kompetenzen haben kann. Und diese Lücke müssen wir natürlich schließen, weil das ist durchaus der Fall. Aber die Menschen erwarten das überhaupt nicht und da hat man kein Vertrauen in die Kompetenz.
Okay. Frage ist jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber wäre dann der Weg, den Trainerberuf aufzuwerten mit Maßnahmen, oder wäre der Weg, dass wir sagen, okay, Sport- und Bewegungstherapeuten werden höhere Kompetenzen zugeschrieben, dann ist es doch einfach diese Leute ausbilden?
Also ich glaube, beide Wege sind richtig. Mhm. Du hast natürlich deine Trainer, die eine große Expertise haben, was Trainingsfragen angeht. Das haben Sport- und Bewegungstherapeuten auch. Die sind vielleicht auch ein bisschen anders positioniert. Also du brauchst ja alles. Du musst das ja rundum abdecken. Aber du brauchst auf jeden Fall auch medizinische Kompetenzen, weil du hast nicht nur gesunde Leute, die ins Fitnessstudio kommen und sagen, hey, ich hätte gern ein bisschen mehr Muskelmasse oder ich würde gern athletisch aussehen. Das ist ein wichtiges Motiv, das hast du. Aber du hast immer Probleme. Und auch wenn Leute vielleicht schon lange trainieren, die mal mit einer Verletzung kommen, die mal sagen, okay, jetzt ist... habe ich Rückenschmerzen, weil irgendwas passiert ist. Das muss gar nicht vom Training kommen. Oder du kannst dir auch einfach mal einen Fuß brechen und musst danach nochmal anfangen zu trainieren. Und da brauchen Trainer Kompetenz. Also es wird schon sich anbieten, sich da auch fortzubilden. Es muss nicht jeder Sport- und Bewegungstherapeut sein, aber das ergänzt sich sehr, sehr gut. Mhm. Also ich würde gar nicht sagen, entweder oder, sondern du brauchst beides.
Okay, super. Und die gibt es auch bei der DFBG zum Beispiel, kann man den neuen Studiengang machen. Gibt es, glaube ich, auch jetzt einen Masterstudiengang, der jetzt auch zeitnah an den Start geht?
Genau, da geht der Master los. Und das ist halt so wichtig, weil die Bevölkerung vertraut. Ich sage, das sind Sport- und Bewegungstherapeuten, die haben Gesundheitskompetenz. Mhm. Und wenn ein Fitnessanbieter jetzt sagt, hey, ich bin Gesundheitsdienstleister, aber die Leute nehmen mir jetzt nicht so richtig ab, dann ist das eine Berufsgruppe, wo man sagt, wenn ich hier dual Studierende habe, dann bringt mir das so viel Vertrauensvorschuss. Und wenn die Leute erstmal da sind, dann kann ich mit Qualifikation überzeugen. Mhm. Aber der schwere Schritt ist ja, du musst die Leute zu dir bringen. Und da sind Sport- und Bewegungstherapeuten einfach Gold wert. Das muss man so sagen.
Okay, da vielleicht auch nochmal eine Frage, weil einfach du kommst ja auch aus der Marktforschung. Der Trainer ist ja kein geschützter Beruf. Also ich kann mir eine Visitenkarte drucken, da hier ist Trainer Janosch oder Coach Janosch.
Ja, ja.
Und beim Sport- und Bewegungstherapeut, das ist ja ein fest definierter Begriff, wo auch mit DVGS auch gewisse Zertifikate und Abrechnungsmöglichkeiten mit der Krankenkasse existieren.
Ganz genau.
Was für einen Einfluss hat das darauf? Also ist es so, dass wir den Trainerberuf einfach verwässert haben, dadurch, dass er nicht geschützt ist und sich einfach jeder Trainer nennen kann und man gar nicht weiß, was drin ist? Das oder ist es ein anderes Thema?
Genau, nee, das ist schon das große Problem. Also jeder, wie du sagst, Coach so und so, du findest überall einen Coach für alle möglichen Bereiche, auch für Fitness. Und die Frage ist halt, wer bin ich, was will ich sein, was will ich meinen Kunden bieten? Und wenn ich Gesundheitsdienstleister sein will, brauche ich Leute, die vernünftig qualifiziert sind und die therapeutische Sicherheit bieten. Und das können Sport- und Bewegungstherapeuten und das kann Fitness-Influencer, Entschuldigung, ich meine das nicht abwerten, aber der einfach nur gut aussieht, der kann das nicht leisten und der darf auch nicht den Eindruck erwecken, dass er es leisten kann. Und das ist halt der Punkt. Also ich muss das versprechen, was ich auch wirklich im Inneren umsetzen kann.
Okay. Jetzt haben wir ja auch da draußen viele Zuhörer, die selber Trainer sind und für die das jetzt vielleicht auch ein bisschen schockierend ist. Hast du irgendwie einen Tipp oder was man, also für die Trainer, was die machen könnte? Weil ich sag mal, wenn so wenig Kompetenz zugeschrieben wird von der Gesellschaft, da muss man ja handeln. Ich meine, die Menschen, wir haben ja 150.000 Mitarbeitende in der Branche, wo ein großer Teil eben Trainer sind. Mhm. Die sich auch so nennen, auch so deklariert werden. Ja. Was sollen die Leute denn machen? Haben die alles falsch gemacht? Oder?
Nee, um Gottes Willen. Nein. Also ich will auch dem Trainer gar nicht die Kompetenz absprechen oder sagen, jeder muss jetzt irgendwie in den Therapiebereich gehen. Aber das ist erstmal Sache vom Studio. Also ich muss mir klar sein, wie ist meine Identität? Was kommuniziere ich nach außen? Das muss übereinstimmen. Und dann muss ich das Personal entsprechend ausrichten. Wenn ich dann jetzt einen Trainer habe, der hat eine Fitnesstrainer-B-Lizenz und der betreut meine Leute, dann muss ich fragen, wenn ich aber Gesundheitsdienstleister bin, reicht das tatsächlich, was er kann, oder muss ich den nachqualifizieren? Jetzt sind wir beim Thema Weiterbildung und das ist vielleicht für einen Trainer auch spannend, dass er sagt, ja, ich möchte auch tatsächlich als Gesundheitsanbieter wahrgenommen werden. Das ist eine Zielgruppe, die immer größer wird. Das ist nicht nur für alte Menschen, auch für junge Menschen ist das Thema Gesundheit, Prävention wichtig und dann kann ich mich weiterqualifizieren. Das geht bei uns an der Hochschule über die BSA-Akademie, geht beides. Und das ist dann vielleicht ein attraktiver Weg, den man beschreiten kann, um zu sagen, ich bin Trainer, ich bin da auch gut, aber ich will meine Zielgruppe erweitern und auch in diesen gesundheitlichen Bereich gehen.
Okay, sehr spannend. Deswegen, liebe Zuhörer, alle, die Trainer sind oder Studio leiten, könnte man sich mal mit auseinandersetzen.
Auf jeden Fall.
Frage, wir gehen nochmal ein paar Minuten zurück und springen nochmal zu den Krankheitsbildern. Also auch Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung als Beispiel. Also dem Trainer wurde eine geringe Kompetenz von der Gesellschaft zugeschrieben, Sport- und Bewegungstherapeuten schon ein bisschen mehr.
Ja.
Habt ihr auch andere Berufsgruppen abgefragt? Also habt ihr auch gefragt, wer kann das denn? Ich habe ja jetzt Kreislaufprobleme, wer kann mir denn helfen? Und wer ist das oder was kam da denn raus?
Genau, also tatsächlich sind das so die Hausärzte, dass Leute, die 90% sagen, naja, aber wenn ich sowas habe, dann gehe ich erstmal zum Arzt und dem traue ich die Kompetenz zu. Aber wenn ich zu einem gut qualifizierten Trainer gehe, da habe ich es in der eigenen Hand. Beim Arzt kriege ich vielleicht Tabletten, der sagt mir vielleicht, ja, musst, keine Ahnung, schluck mal dies oder das und dann wird es vielleicht schon besser. Also Ärzte sind nicht das Allheilmittel. Ne? Es ist natürlich gut, wenn man was hat, zum Arzt zu gehen. Aber man muss das Bewusstsein schärfen, dass das Fitnesstraining hier der deutlich bessere Weg ist. Und da sieht man in der Kompetenzzuschreibung, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben, bis das anerkannt wird.
Ja, finde ich spannend. Und jetzt überhaupt nichts gegen die Hausärzte. Mein Onkel ist selber Arzt. Aber ich gehe mal in die Schweiz zur Weltgesundheitsorganisation WHO. Die sagt ja nicht, nehmt eine Tablette, sondern die sagt ja 150 Minuten moderate Aktivität plus 2 Krafttrainingseinheiten in der Woche.
Ja.
Hilft unter anderem gegen Herz-Kreislauf oder Non-Communicable Diseases, diese Krankheiten. Und das finde ich spannend, dass die WHO ein ganz klares Statement macht, was getan werden muss, und die Gesellschaft trotzdem sagt, wir gehen zum Arzt, wir kriegen eine Tablette, einen Beta-Blocker, was auch immer. Sind wir da komplett auf dem falschen Weg oder was ist da passiert?
Also ich sag mal so, es ist eine Mischung aus, du hast viele ältere Leute, die schon immer auf einen Arzt vertrauen.
Ja.
Da ist einfach, da denkt man, der hat Kompetenz, der hat Medizin studiert, der muss das wissen. Und du hast aber auch einen Großteil von Leuten, die, ich will es nicht abwertend sagen, aber zu faul sind, was zu tun, die es vielleicht wissen, ich könnte eigentlich was machen, aber wenn mir doch jemand eine Tablette gibt, ist doch der einfachste Weg, es geht doch am schnellsten. Also man hört das ganz oft im Medizinbereich, dass Leute sagen, ja, weil kannst du mir nicht einfach was verschreiben, dass es weggeht, dann muss ich selbst nichts dafür tun, und das ist auch der Grund, warum wir zu viel dicke Menschen haben.
Das ist also so Thema Abnehmspritze, ne? Geht einfach, nehme ich einmal im Monat oder wie oft man die auch nimmt. Und
genau. Und das ist halt, ich frage, will ich wirklich meinem Körper so lange Medikamente zuführen, die ich eigentlich nicht brauche, weil ich was anderes tun könnte, was noch viele andere positive Effekte für meine Gesundheit hat.
Ja.
Aber dieses Bewusstsein müssen wir schärfen, und wenn die Leute mal da sind, dann spüren die das ja auch. Aber dieser Weg von, du hast dieses Problem und Fitnesstraining kann dir helfen, also geh in die Anlagen. Das ist so ein großer Schritt für viele Leute, dass wir da irgendwie die Eintrittsbarrieren, die subjektiv wahrgenommenen Eintrittsbarrieren, einfach senken müssen.
Wollen wir auf mit die Barrieren mal gehen? Du hattest ja auch ein paar Bereiche vorgestellt, also Ort für alle, Preis, Stereotyp oder sowas. Was sind denn da die Haupthürden, nenne ich sie mal, oder die Hauptkritikpunkte, warum die Leute eben nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern sagen, das hält mich davon ab, ins Studio zu gehen.
Also Stereotype ist ein großes Thema. Da hatten wir ja drüber gesprochen, dass viele Leute in der Bevölkerung sagen, aber das sind nur Pumper, da ist nur Anabolika, Steroide, die sind alle zu maskulin. Ich fühle mich da nicht wohl. Und wir haben auch den ganz großen Wunsch, dass sie sagen, ihr müsst das Fitnessstudio doch als Ort für alle öffnen. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, da gibt es keine Eintrittsbarrieren, da kann ich hingehen. Die fordern Anfängerkurse, dass keine Anfänger diskriminiert werden. Ich meine, wer diskriminiert denn einen Anfänger in einem Fitnessstudio? Also das ist ja nicht die Realität, aber diese Ängste bestehen, dass man einfach glaubt, na, ich gehe dahin, alle können das, ich kann es nicht. Da passe ich nicht hin, da gehöre ich nicht hin. Ältere Menschen sagen, nee, Fitnessstudio, das sind nur junge Muskelprotze. Was soll ich denn da? Das hat doch mit Gesundheit nichts zu tun. Einer hat gesagt, naja, für gesunde Menschen ist es ganz gut, aber wenn man irgendwie ein gesundheitliches Problem hat, dann nicht. Aber wir sind ja auch nicht die Zielgruppe. Doch, tatsächlich ist genau auch das die Zielgruppe. Und wenn es Fitnessstudios es schaffen, dass sie sagen, jeder bei uns ist willkommen, wir haben für jeden auch ein Angebot, dann wird sich das irgendwann durchsetzen. Aber das dauert ein bisschen.
Du hattest vorhin im Vorgespräch einen richtig schönen Satz oder Beispiel genannt, nämlich wenn eine korpulente Person ins Fitnessstudio kommt, dass die entweder beäugt werden kann, was will die Person denn hier, die passt ja gar nicht rein, oder, und jetzt kommt das Spannende auch an alle Zuhörer, man sagt, ey, toll, dass du es hierher geschafft hast, toll, dass du dich überwunden hast und großes Lob, wir sind stolz auf dich, dass du mit deinem Thema zu uns gekommen bist.
Absolut.
Ja.
Weil man muss sich vor, mir ging es ja damals selber so, wie viel Überwindung das kostet, man fühlt sich ja dann auch unwohl, und dann zu denken, okay, vielleicht werde ich dort schräg angeschaut, weil man ja selber weiß, ich will das gar nicht so, wie es ist. So, und wenn dann ein Mensch sagt, okay, Augen zu und durch, ich gehe jetzt diesen Schritt, weil ich will endlich was ändern, dann muss man den wirklich beglückwünschen, weil das ist so schwer und die haben es trotzdem gemacht und vier andere scheiden an diesem Punkt. Und da darf man nicht drüber lachen oder den schräg anschauen. Also wer das macht, der hat überhaupt nichts verstanden.
Ja. Also Takeaway für unsere Zuhörer, erstmal die Leute, die neu dabei sind, loben, dass sie den Schritt geschafft haben, ins Studio zu kommen.
Auf jeden Fall, und jeden einfach aufnehmen und sagen, hey, auch du hast hier deinen Platz und wir haben ein Angebot für dich. Und da sind die Trainer eben da, die Leute abzuholen. Da haben wir auch Leute, die wir Enthusiasten nennen in unserer Fitnesstypenstudie, die immer da sind, die jeden kennen und die es den Leuten auch einfach machen, die wie ein Türöffner sind, die sagen, hey, ich bin der so und so, wer bist denn du? Und die Leute so ein bisschen mitnehmen, dass sie direkt das Gefühl haben, hey, hier ist es ja eigentlich ganz schön.
Super. Ich würde gerne auch nochmal über das Thema Preis sprechen, weil Preis, da habe ich so meinen persönlichen Werdegang damit, dass wir über die Jahre in der, auch in der Ektarenstufe von DSV einen dauerhaft sinkenden Preis hatte. Wenn du den inflationsbereinigst, dann wird es ganz, ganz schlimm. Mhm. Wir haben jetzt nach Corona und Energiekrise und so weiter, haben wir ein paar Preisanpassungen nach oben gemacht. Ja. Wir haben aber nicht einmal einen Inflationsausgleich geschafft. Also wirklich in real monetärer Währung werden wir immer billiger als Studio.
Ja.
Thema Preis, was sagen die Leute? Also die Gesellschaft, also die Nichtmitglieder.
Die sagen tatsächlich ganz häufig, ja, wir möchten das möglichst günstig und wir möchten auch Flexibilität. Wir wollen uns überhaupt nicht binden und wir wollen möglichst wenig bezahlen. Der eine oder andere sagt sogar, das muss doch kostenlos sein. Und das ist natürlich.
Also hat unsere Branche alles richtig gemacht in den letzten Jahren.
Absolut. Nee, also nee. Es ist ganz gefährlich. Ich sag mal so, du kannst jetzt nicht von da, wo du stehst, plötzlich sagen, wir erhöhen die Preise um 40%.
Ja.
Das geht natürlich nicht.
Ja.
Aber du musst dich immer fragen, ist der Preis nicht eine Qualitätsbotschaft? Und genau das ist er. Also wenn Leute Qualität nicht beurteilen können, also wenn ich jetzt ein Auto kaufen würde, ich kenne mich nicht aus mit Autos, bei Wein ist es dasselbe, dann denkst du doch eher, dass der teurere Wein irgendwie besser sein muss als der günstige. Bei einem Auto auch. Denkst du, das teurere Auto kann doch mehr als jetzt so ein billigeres Auto. Und das ist doch bei einer Gesundheitsdienstleistung auch so. Und wenn die dann zu einem sehr niedrigen Preis angeboten wird, dann zweifelst du doch irgendwie an der Qualität, weil du denkst, wenn das so wenig kostet, dann kann das ja nichts Richtiges sein. Und da ist die Frage, geht es mir darum, möglichst günstig zu sein, möglichst billig zu sein, um viele Leute anzusprechen, die vielleicht gar nicht zu meiner Positionierung passen?
Ja.
Oder hat mein Angebot eine Wertigkeit und die transportiere ich auch über den Preis? Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil Leute sagen ganz einfach, Preis ist Qualitätsindikator, billig heißt, kann nicht so viel, teuer, okay, das muss irgendwie gut sein. Und dann wird nicht jeder in dein Studio kommen. Also das fragen Leute immer wieder, aber was ist denn, wenn dann Leute sagen, ich gehe lieber zu einem Billiganbieter? Das ist dann aber auch okay. Deshalb differenziert sich der Markt. Und wenn du Gesundheitsanbieter bist und dein Personal qualifizieren musst, entsprechende Leistungen anbieten willst, hast du auch Kosten und du musst dein Personal natürlich, du musst das vernünftig qualifizieren, um Gesundheitsanbieter zu sein. Und dann brauchst du auch einen entsprechenden Beitrag, den die Leute bezahlen.
Mhm, genau. Vielleicht ein Punkt, den hatte ich auch noch rausgelesen, das Thema Intransparenz. Weil das ist auch ein Thema, das hatten wir beim DSSV ganz häufig, dass man halt also erstmal deklarieren, was ist denn der monatliche Beitrag. Weil oft hast du noch ein Starterpaket dabei, eine Trainerpauschale, pipapo, und dann ist dein Preis nicht 30 oder 35 oder 40 Euro, sondern die Pauschale geteilt durch Anzahl der Monate, 12 im Beispiel, und man packt es drauf.
Genau.
Ist das auch ein Thema, wo du gesagt hast, okay, das wird von der Gesellschaft wirklich auch scharf kritisiert?
Tatsächlich sogar von den Mitgliedern, die sagen, hey.
Von den Mitgliedern selber. Die kriegen es ja live mit, ne?
Ich hätte gern Transparenz, ich hätte gern Fairness. Also die sagen gar nicht, ich will es günstig haben. Das hören wir tatsächlich bei den Nichtmitgliedern.
Ja.
Mitglieder sagen Transparenz, Fairness, Individualität. Das wäre gut. Also dass ich individuell vielleicht mit dem Studio auch, wenn ich schon lange Mitglied bin, dass ich vielleicht einen anderen Vertrag habe, bessere Konditionen kriege, wie auch immer. Die wollen auch Flexibilität. Also die wollen sich auch nicht so lange binden, wie das die Branche aktuell tut. Aber da geht es wirklich um Transparenz, weil hey, wir sind Mitglieder und wir hätten gern Fairness als Antwort.
Ja. Da gibt es auch einen großen Anbieter, das ist FitX, die haben wirklich einen Preis und that's it. Also sehr, sehr klare, einfache, transparente Preisstruktur.
Mhm.
Ein Preis für alle ist halt die Frage, one fits all, passt das auf jedes Konzept? Ich sag mal, FitX ist in ihrer Konzeptionierung passt das, aber vielleicht dann auch das noch an unsere Zuhörer als Learning, macht keinen komplizierten Preis, sei Transparenz, zeigt das, oder wie würdest du es beschreiben?
Also wir haben das in der Studie auch genannt, der Preis ist Teil deiner Außenkommunikation. Also neben deiner ganzen Werbung, die du machst, ist der Preis hat so viel Inhalt, vermittelt so viele Botschaften. Du musst dich wirklich fragen, wer bin ich, wie will ich wahrgenommen werden, und da muss der Preis einfach dazu passen. Und dann hast du vielleicht verschiedene Angebote, du musst das klar kommunizieren, auf jeden Fall transparent.
Mhm.
Weil wenn du Leute lockst über einen niedrigen Preis und die kommen dann und fühlen sich direkt veräppelt und dann ist das Vertrauensverhältnis kaputt, die sind dann eine Weile da und dann verlierst du die. Also da ist mit Kundenbindung nicht weit hin.
Also Takeaway Nummer 2, Leute, guckt auf den Preis. Dann ein großes Thema, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angerissen haben, ist auch in Bezug auf die Zuschreibung von Gesundheitskompetenz, ist das Personal.
Ja.
Und da hatten wir auch 2/3 bei den, das waren glaube ich die Nichtmitglieder, die haben ungefähr knapp 2/3 Fitness als negativ beurteilt, aufgrund von fehlender Qualifikation.
Genau. Genau.
Und heißt das, dass unser Personal schlecht ist oder ist Personal auch was Gutes? Oder wie, welche Rolle hat das Personal?
Es hat tatsächlich beide. Also was wir sehen bei der Bevölkerung, aber auch bei Mitgliedern und in der Betreiberperspektive, also da decken sich die drei Gruppen, dass man sagt, das Personal ist so der Schlüssel zum Erfolg und die Gesundheitskompetenz steht und fällt mit der Personalqualifikation. Mhm. Also wenn Leute das Gefühl haben, das Personal ist schlecht qualifiziert, dann schreibt man nicht dem Studio, sondern der kompletten Branche einfach keine Gesundheitskompetenz zu. Dann sage ich, die sind keine Gesundheitsdienstleister, Punkt. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass das Personal gut qualifiziert ist, also das ist ja immer eine subjektive Einschätzung, mhm. ja, gerade von der Bevölkerung ohne Mitgliedschaft, die sagen, na gut, die Leute dort können was oder die können nichts. Und das entscheidet darüber, ob ich einer ganzen Branche Gesundheitskompetenz zuschreibe oder eben nicht. Mhm. Mitglieder sagen, okay, in meinem Studio, ich fühle mich gut aufgehoben, ich werde gut betreut, auch bei Gesundheitsfragen kriege ich eine kompetente Antwort. Die nehmen uns als Gesundheitsanbieter wahr. Und die sagen, hey, in meinem Studio, da sagt einer, da schauen die Trainer nur aufs Handy, ich werde gar nicht wahrgenommen als Kunde. Die sagen natürlich, Gesundheitskompetenz ist schlecht. Und das Personal ist da wirklich das Kriterium, wo wir sagen, damit können wir extrem stark beeinflussen, ob wir als Gesundheitsanbieter wahrgenommen werden oder nicht.
Okay, jetzt mache ich mal eine provokante Aussage. Ich sag mal, im Zeitalter der Smart Gyms oder personallosen, personalarmen Konzepten, würdest du sagen, lieber kein Personal als schlechtes Personal?
Nee, das kann man so pauschal nicht sagen.
Danke.
Also es ist, du musst halt überlegen, bin ich Gesundheitsanbieter, dann brauche ich gutes Personal, weil dann ist schlechtes Personal das Schlimmste, was du tun kannst, weil du versprichst Gesundheit, das ist wie, wenn du eine super hübsche Verpackung hast und es ist irgendwas Verdorbenes drin. Ja, also wenn du Gesundheitsanbieter bist, brauchst du ein gewisses Maß an Personalqualifikation und dieses Maß ist sehr hoch. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe gar kein Personal, ist das auch legitim, wenn du klar kommunizierst, hier kannst du, wir verleihen quasi Geräte und du kannst dort trainieren, wie du möchtest. Ist das in Ordnung? Weil das ist keine Gesundheitsdienstleistung. Mhm. Ja, das ist eine Frage der Positionierung. Und wenn ich jetzt nur sage, ich habe Betreuung und die Leute, die wollen das bei mir vielleicht gar nicht, ich bin gar nicht darauf ausgerichtet, bei mir geht es um Lifestyle, nicht um Gesundheit, dann spielt das nicht so eine große Rolle. Aber dann musst du es auch klar kommunizieren. Also du kannst nicht Gesundheit versprechen und dann schlechtes Personal haben. Das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst.
Okay. Also nehmen wir auch damit, dass Personal einer der Schlüsselelemente ist, dass man die gut ausbilden muss, auch zur Positionierung, wie man positioniert ist, absolut, eben passend dazu machen muss. Ich finde das spannend, weil ich bin ja auch, ich bin ja selber im Studio und ich bin in verschiedenen Studio-Konzepten, also bin auf verschiedenen Clubs Mitglied und ich trainiere eigentlich immer für mich alleine, weil ich halt meines Erachtens nach weiß, wie man trainiert.
Ja.
Dennoch finde ich es immer cool in dem einen Konzept, das ist extrem personalintensiv. Da laufen Trainer rum und ich nehme auch tatsächlich so einmal im Quartal oder so mal eine PT-Stunde, weil da immer mal wieder was Neues dabei ist. Mhm. Und ich glaube, so geht es vielen einfach, dass diese Trainer, dass die Personen da sind und auch ansprechbar sind. Oder wie siehst du das? Oder kam da auch was raus dazu in der Studie?
Das haben wir in der Fitnesstypenstudie extrem stark gesehen. Allein die Tatsache, dass du weißt, wenn ich eine Frage hätte, ist jemand da, der sie kompetent beantworten könnte. Das hilft schon viel. Und in dem Fitnessstudio, in dem ich bin, ist jemand, den würden wir als Enthusiast bezeichnen, der ist immer da, der trainiert seit wahrscheinlich länger, als ich alt bin, der weiß, wie man trainiert. Und da hat letztens aber ein Trainer zu mir gesagt, hey, der heißt Dirk. Der Dirk war seit 3 Tagen nicht da. Und dann habe ich den angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Ja, und auch da ist Personal wichtig, wenn es um emotionale Intelligenz geht. Also jetzt mal von dem Fachlichen ganz weg, aber einfach der Umgang mit den Mitgliedern, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Und selbst wenn du gut trainieren kannst, aber da ist jemand, der nimmt dich wahr, der schätzt dich wert und das ist für viele auch viel wert. Mhm. Also du brauchst beides. Ne? Mhm. Und wenn du eine Frage hast, dass jemand da ist, der sie kompetent beantworten kann, das ist auch für die, die schon lange trainieren, viel wert.
Ja, ich will noch einen Schritt weitergehen, weil wir hatten auch gerade einen Artikel, den hatte ich mit Ralf Kaplan geschrieben, da ging es um die Generation Fitness.
Ja.
Und wir haben mal gesehen, dass wir also die durch Marktdurchdringung nach Generationen uns angeschaut haben und gerade die Generation Boomer, was 21 Millionen Menschen in Deutschland sind, also eine erhebliche Zielgruppe, die größte, also die Personengruppe. Und die wissen ja auch wahrscheinlich nicht alle, wie man trainiert. Die hätten wir aber auch gerne als Mitglied.
Ja.
Und ich sag mal, da braucht man ja Personal. Die kannst du ja nicht in einen Geräteverleih stellen und sagt, macht mal, hier ist ein Bild oder sowas.
Also kannst du machen, aber dann sind die schneller wieder weg, als sie gekommen sind.
Ja, oder wahrscheinlich für immer und gehören zu diesen 45%, die war schon mal Mitglied und bin aber nie wieder gekommen.
Weil letztlich, die trainieren dann ein bisschen vor sich hin, ohne Anleitung, ohne Progression, ohne Hilfestellung. Du kannst jetzt beim Gerät nicht so viel falsch machen. Also das Verletzungsrisiko, würde ich jetzt mal sagen, ist gering. Aber es wird keinen Fortschritt geben. Die werden auch nicht merken, am Anfang vielleicht, wenn du noch nie trainiert hast, aber du bleibst doch dann irgendwo stehen. Und du willst ja trainieren, um dich irgendwo hinzubewegen. Sei es jetzt gesundheitlich positiv, sei es du willst mehr Muskelmasse, du willst eine andere Körperkomposition, was auch immer. Aber da brauchst du einfach Anleitung. Und ein guter Trainer muss wissen, wie viel Anleitung kann ich wem geben. Also das ist schon wichtig. Aber die Leute musst du abholen und vor allem, du kriegst die auch nur, wenn sie Vertrauen haben, dass du das auch kannst. Und da spielt Personal eben auch eine Rolle, bevor sie überhaupt da sind und die Betreuung in Anspruch nehmen.
Ja, genau. Also gerade in der Hinsicht sollten wir doch noch mal ein bisschen in das Personal investieren. Also halten wir fest, Personalqualifikation entscheidender Faktor. So ist diese mangelhaft, wird uns eben keine Gesundheitskompetenz zugeschrieben. Ist diese hochwertig, gewinnen wir an Bedeutung und auch diese Anerkennung als Gesundheitsdienstleister wird dann sichtbarer.
Genau.
Sehr gut. Frage, wie, wenn jetzt da draußen unsere Zuhörer den Podcast verfolgen, was können die umsetzen? Welche Schritte könnten die gehen oder was sollten die machen, wenn die das jetzt hören und sagen, okay, Personal muss ich mir angucken, Preis muss ich mir angucken, Stereotype, ich muss die Leute willkommen heißen. Was wären so die ersten Steps deiner Empfehlung nach?
Zuerst müssen sie mal in den Spiegel schauen, so drücken wir das immer aus und müssen fragen, wer will ich denn sein? Also will ich jemand sein, der personallos anbietet? Also dann muss ich es klar kommunizieren. Und die Frage ist, stimmt das, was ich kommuniziere nach außen, mit dem, was ich im Inneren bin, überein? Will ich Gesundheitsdienstleister sein, muss ich schauen, ist mein Personal auch so qualifiziert, dass ich wirklich Gesundheitsdienstleister bin? Oder positioniere ich mich nur so nach außen, weil ich es gern wäre, aber das Personal hat zu wenig Kompetenz oder ich habe vielleicht zu wenig Personal auf der Fläche, dass ich das sein kann. Ja, also diese, wer will ich sein und wer bin ich aktuell, matcht das? Dann ist alles richtig. Und wenn das nicht matcht, muss ich mich fragen, wo muss ich nachjustieren beim Thema Personal? Dann musst du dich fragen, passt mein Preis oder meine Preisbotschaft zu meiner Positionierung? Auch das muss übereinstimmen. Ja, also ein Gesundheitsanbieter mit einem super niedrigen Preis passt genauso wenig wie ein personalloser Anbieter mit einem sehr hohen Preis. Also da muss auch irgendwie Passung da sein. Und dann musst du sagen, wie sieht es denn im Inneren aus? Habe ich die Strukturen, habe ich die Abläufe, dass das alles auch umsetzbar ist? Wo muss ich nachjustieren? Und erst dann darfst du eigentlich über die Kommunikation nachdenken, wie kann ich das jetzt meinen Kunden präsentieren? Aber du musst dir ganz klar sein, wer bist du in deiner Persönlichkeit? Und dann kannst du den Kunden auch sagen, hey, dieses und jenes bekommst du bei mir. Und das muss alles aufeinander abgestimmt sein einfach.
Also im Prinzip wäre das so eine Mini-Image-Studie für das einzelne Studio. Und Frage, könnte man das zum Beispiel über eine Bachelorarbeit oder eine Abschlussarbeit abbilden?
Also auf jeden Fall, wenn jetzt ein Betrieb zu uns kommt und sagt, hey, wir haben die und die Frage, wie werden wir denn wahrgenommen? Und dann würden wir uns mit dem Studenten auch austauschen, würden da auch gemeinsam den Fragebogen entwickeln, dass der Betrieb dann auch, sage ich mal, wie du es genannt hast, eine Mini-Studie für seinen Betrieb hat. Also das, unsere Studierenden können das auf jeden Fall machen, ja.
Alles klar, also an alle da draußen, eure DFPG-Studenten nehmen, sagt Bachelor-Thema bei Sarah Kobel. Können die es bei dir direkt machen oder?
Wahrscheinlich eher bei meinem Team.
Ja, okay.
Aber es ist wirklich so, die Studierenden müssen ihre Abschlussarbeit schreiben und warum nicht für den eigenen Betrieb nutzen, dass ich den maximalen Nutzen daraus ziehen kann.
Ja.
Also dafür sind Abschlussarbeiten da und das sollten wir auf jeden Fall nutzen.
Also wenn ihr mit Sarah Kobel und ihrem Team zusammenarbeiten wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu, das zu tun. Okay, auch nochmal zum Thema Gesundheit und Glaubwürdigkeit, Kommunikation. Hast du ja schon gesagt, wir müssen das machen. Und ich sag mal, wir als DSSV, wir haben ja auch die DSSV-Qualitätsoffensive. Nächstes Jahr wird es eine Bildungsoffensive geben. Ich hoffe, ich darf das hier schon einmal anteasern. Aber ansonsten kommt Thomas und sagt mir, dass ich das nochmal zurücknehmen muss. Alles gut. Aber am Ende die Botschaft ist ja, also der DSSV ist zwar nach außen der Verband, der die Interessen vertritt, aber die Basis, also die Studiobetreiber müssen ja selber das Handwerkszeug umsetzen. Weil ich meine, wir können ja nur das vertreten, was da ist. Und
absolut.
Deswegen müssen ja auch die Studios sich das mal ernst, ehrlich reflektieren.
Im eigenen Interesse. Also wenn du jemanden täuschst, ne, kommt man wieder zum Wein zurück, du hast eine super schöne Verpackung und der Wein ist Tetrapack-Qualität. Das kaufst du nie wieder. Ja, und so ist es auch mit Kunden. Also du täuschst sie, du kriegst sie dann vielleicht, die gehen raus, die sind unzufrieden, du hast negative Mund-zu-Mund-Kommunikation, du kriegst schlechte Bewertungen und so ein Mensch ist vielleicht immer verbrannt für Fitnesstraining, weil er sagt, die versprechen was, was sie nicht können. Das überträgt sich auf die ganze Branche. Und deshalb auch für ein DSSV, du kannst nicht von die Branche sprechen, genauso wenig wie du sagen kannst, die Mitglieder. Das ist super heterogen und es ist auch gut, dass eine Branche heterogen ist und der Verband vertritt die verschiedensten Interessen, aber die, die Gesundheitsanbieter sind, sind nochmal anders zu behandeln als die, die vielleicht Lifestyle-Anbieter sind. Und ich denke, das macht der DSSV ganz richtig.
Super, ganz lieben Dank. Abschlussfrage, wenn jetzt unsere Zuhörer mehr über das Thema Image-Studio, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich es umsetzen, erfahren wollen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wo kriegt man die Studio oder ist noch was geplant?
Genau, also wir haben am 20. November haben wir ein Webinar, wo wir wirklich die zentralen Ergebnisse vorstellen. Also es ist eine super umfassende Studie, das Webinar geht 90 Minuten, haben wir angesetzt, da wollen wir noch ein bisschen Diskussion haben. Also wir werden in einer Stunde die zentralen Ergebnisse darbieten, werden dann in den Austausch gehen mit den Teilnehmern und danach wird es die Studie in Gänze als Download geben für die Teilnehmer vom Webinar.
Okay, super. Den Link schickst du mir, den packe ich in die Shownotes. Jawohl. Also liebe Zuhörer, einmal in die Shownotes gehen, da gibt es einen Link. Und Sarah, ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, auch im Namen des DSV und der ganzen Branche, dass wir so tolle Erkenntnisse haben oder so erwachende Erkenntnisse, mit denen wir weiterarbeiten müssen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal einen Teil 2 machen können. Also jetzt haben wir Nullmessung, Status quo. Absolut. Nächster Schritt wäre Intervention, also die Maßnahme ergreifen und dann, keine Ahnung, in 2 Jahren oder wann auch immer schauen, wie haben die Maßnahmen gegriffen.
Wo stehen wir jetzt und wo wollen wir dann hin? Ne? Das ist ja ein langer Prozess, von daher ist Regelmäßigkeit da ganz wichtig.
Von daher, Sarah, ganz, ganz lieben Dank für die Unterstützung, für die Studie und schön, dass du heute mein Gast warst.
Sehr gerne. Danke dir. Hat mich gefreut, Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.